Guten Morgen. Ich darf heute zu euch sprechen und ich wünsche mir, dass wir von mir weggucken, dass wir von hier weggucken, sondern dass wir einfach auf den gucken, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist, und dass wir einfach auf Jesus Christus gucken und dass wir überwältigt davon sind, was er tut und welch guter Versorger ist. Und ich habe heute eigentlich nur eine Wahrheit, die ich verkünden darf, und die Wahrheit ist: Gott ist gnädig, Gott führt uns und Gott ist uns nah. Und ich möchte es nochmal wiederholen: Gott ist gnädig, Gott führt uns, Gott ist uns nah. Es ist nicht unser toller Verdienst, dass wir heute im Rosengarten sitzen. Es ist nicht, dass wir irgendjemanden angerufen haben oder sonst irgendwas, sondern es ist, dass Gott uns die Gunst gegeben hat, heute hier Gottesdienst feiern zu dürfen, und er ist ein guter Versorger. Und das möchte ich heute hochheben. Gott ist ein guter Versorger. Vor einer Woche, wie auf der Gemeindefreizeit war, wir hatten eine super Zeit, haben wir noch nicht gewusst, wo wir heute Gottesdienst feiern werden. Wir hatten ein paar Optionen, aber wir hatten keine Ahnung, wo wir heute Gottesdienst feiern werden. Und ich bin überwältigt, dass wir heute im Rosengarten sein dürfen und dass wir heute an dieser Stelle einmal Gott anbeten dürfen. Und die Räumlichkeiten beschäftigen mich schon sehr. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mich beschäftigen sie durchaus. Wir haben vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht bei euch und wir haben euch gefragt, wärt ihr auch bereit, auf eine Zeit der Wanderschaft zu gehen? Und der eine oder andere war auch ehrlich genug zu sagen, nicht unbedingt. Und ich gebe zu, auch mein Herz hat gesagt, na, wenn es nicht sein muss, würde ich es gern lassen, weil das ist sehr viel Arbeit und sehr viel Hickhack. Und ich finde es schöner, wir wären an einem Ort. Aber wenn wir jetzt blicken, wir waren im Stadthaus und wir waren in der HDWM und wir waren letzte Woche in Mosbach und wir sind heute hier und da kommt noch ein bisschen was. Wir befinden uns bereits mitten auf Wanderung. Nur so, falls ihr es nicht bemerkt habt, wir sind schon auf Wanderung. Und Wüstenwandern hat eine lange Tradition in der Bibel. Also wir haben hier sozusagen was mit Tradition. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Israeliten, die hätten den Weg von Ägypten nach Israel in 14 Tagen schaffen können. Und sie haben 40 Jahre gebraucht. Und Leute, ich bitte euch, bitte, lasst uns nicht die gleichen Fehler machen. Ich will nicht 40 Jahre lang wandern. Nein, ich glaube nicht, dass wir 40 Jahre brauchen werden. Aber es ist eindeutig, dass nicht der schnellste Weg immer der Weg ist, den Gott wählen wird. Und die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, ist nicht, dass Gott uns vergessen hat oder dass er einfach keine Ahnung hat, in welchen Raum er uns stecken soll, sondern es ist eine Chance, etwas zu lernen von Gott. Und scheins braucht Haus des Herrn jetzt gerade eine Zeit, wo es einfach auf diese Wanderung geht. Das Spannende mit so einer Wanderung ist, die Abhängigkeit von Gott wird dir bewusster denn je. Wenn du deine Räumlichkeiten hast und wenn alles steht, dann läuft es ja eigentlich. Und man kann ganz schnell vergessen, wer derjenige ist, der alles erhält und wer der Geber aller guten Gaben ist. Und man könnte zu dem Punkt kommen, dass man sich auf die Schulter klopft und sagt, eigentlich mache ich das doch ganz gut. Aber in einer Phase wie dieser, wo du einfach dastehst und sagst, ich weiß es nicht mehr, und Leute kommen und fragen, sag mal, wo ist Gottesdienst? Und sagst, ich weiß es nicht. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Dann wird dir so bewusst, oh Mann, ich bin voll abhängig von Gott. Und das ist ein sehr, sehr guter Ort zu sein. Und auf einmal sind unsere Ohren gespitzter denn je. Und unser Verlangen, Gott sprich, ist viel größer denn je. Und klar, wir wollen als Haus des Herrn an den richtigen Ort kommen. Und wir sind überzeugt davon, dass Gott den richtigen Ort für uns hat. Aber es ist eine spannende Phase, wenn du sagst, ich habe 1000 Möglichkeiten. Wenn wir durch die Stadt fahren, wir gucken schon gar nicht mehr auf die Straße, wir gucken nur noch die Häuser an. Wir gucken, oh, das sieht leer aus und sollen wir mal da hinten reinfahren und guck mal da oben und da war ein Schild. Und ja, auf einmal hast du so viele Möglichkeiten, dass du sagst, wenn Gott mich nicht führt, dann werde ich bis zu meiner Rente nicht fertig sein, Mannheim abzuklappern. Und auf der anderen Seite hast du gar keine Möglichkeit, weil du sagst, nächste Woche ist Gottesdienst und ich weiß nicht wo. Und in dieser Spannung Sag ich so, ich brauche deinen Rat. Und es tut so gut, wieder vor Gott zu kommen und zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe, dass wir rückblickend sagen können, warum alles so ist, wie es ist. Aber selbst wenn wir es nicht wissen, Gott hat es in seiner Hand und er macht es richtig. Aber interessant ist das eigene Verhalten bei sowas. Das ist sehr spannend. Auf einmal liest man Bibel ganz anders und man fragt sich bei jedem Satz, willst du mir was sagen? Ja. Ja, man ist so viel aufmerksamer. Und genauso da gibt es eine Bibelstelle, die ist mir ganz besonders wichtig geworden jetzt die letzten Wochen. Und natürlich steht es in Exodus, das gehört da ganz gut rein, diese Wüstewanderei. Da passt das und es ist ganz lustig. Es steht nämlich in der Bibelstelle, die auch unser Prediger vor einer Woche hatte. Das war ein bisschen irritierend, aber ich konnte sie schon auswendig, ohne bevor mein Mann überhaupt die Bibel aufgeschlagen hat, konnte ich ihm schon sagen, was da drin steht, weil ich sie ja gerade erst gelesen hatte. Ich wirkte sehr heilig, das war schön. Tatsächlich geht es um 2. Mose 33, 13. Und da ist ein Prinzip drin. Und dieses Prinzip ist das folgende. Wir haben Gottes Gunst, Gott führt uns und Gott ist uns nah. Die Bibelstelle lautet, und nun, sagt Mose, wenn ich Gunst oder Gnade gefunden habe in deinen Augen, und Gott hat ihm das davor zugesagt, lass mich deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen. Das ist eine spannende Geschichte. Das ist so ein Kreislauf, müsst ihr nochmal hinhören. Wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, lass mich deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen. Wenn ihr euch vorstellt, Mose ist gerade an einem sehr frustrierten Moment. Er war 40 Tage auf dem Berg und er kommt wieder und sein Volk hat sich gerade ein goldenes Kalb besorgt und er ist wirklich nicht gut drauf, der Mose, was man gut verstehen kann. Und es gibt aber einen spannenden Dialog in der Bibel jetzt zwischen Gott und Mose, den wir jetzt auch letzte Woche auf der Gemeindefreizeit gehört haben, wo wirklich ein Gespräch stattfindet zwischen Gott und Mose. Und dieser eine Vers ist ein kleiner Teil aus diesem Gespräch. Ich möchte nochmal wiederholen und den Kreislauf aufzeigen. Ja, Mose hat schon Gottes Gunst, weil Gott sagt ihm schon davor, du bist mein Freund, ja. Die Gunst ist da. Mose hat Gottes Gnade schon. Aber er betet, dass er sagt, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Das heißt, er sagt, durch die konkrete Führung Gottes in meinem Alltag komme ich Gott näher. Lerne ich Gott besser kennen. Gott führt ihn, er hat die Führung. Und dann schließt er, damit ich Gnade finde in deinen Augen. Das heißt, damit die Beziehung eine Herzensbeziehung wird zwischen Mose und Gott. Dass sie enger wird. Gott ist ihm nah. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es da vielleicht noch eine andere Bibelstelle, vielleicht eine im Neuen Testament, wo so ziemlich das Gleiche drin steht. Und ich bin mir sicher, es gibt viele. Aber ich habe eine gefunden und diese eine möchte ich jetzt einfach nehmen. Und das steht in Epheser 1,4. Und in Epheser 1,4 steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Seht ihr die Parallele? Da steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Du hast die Gnade schon. Du musst die Gnade nicht erarbeiten. Du bist schon erwählt. Da ist nichts mehr, was du dazu tun könntest, damit Gott auf dich aufmerksam wird. Du hast schon seine ganze Aufmerksamkeit. Weiter geht. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Gott führt uns, Gott lenkt uns. Das werde ich nachher nochmal deutlicher machen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Hey, wer will das nicht? Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott ist uns nah. Gott ist uns nah. Und ich möchte diese drei Punkte, weil ich sie so gut finde, nochmal aufdröseln. Das Erste, du hast schon Gottes Gnade. Wenn du heute hier bist, du musst dir Gottes Gnade nicht erarbeiten. Und du kannst dir Gottes Gnade nicht erarbeiten. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich lieber hat, als er dich ohnehin schon hat. Weil er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Ein Wort, das man da auch nehmen kann statt Gnade, ist das Wort Gunst. Gunst ist ein schönes Wort. Gunst ist nämlich Wohlwollen oder eine freundliche, gnädige Gesinnung einem anderen Menschen gegenüber. Du hast Gunst bei Gott. Du hast Wohlwollen bei Gott. Da ist eine freundliche, gnädige Gesinnung für dich bei Gott. Ein schönes Wort ist übrigens auch ein Gunsterweis. Ein Gunsterweis, und Gott erweist uns seine Gunst, also wir haben ja einen Gunsterweis, ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass man für einen anderen Menschen nur etwas Gutes will. Du hast Gunst bei Gott und ein Gunsterweis ist ein deutliches, sprich signifikant, sprich auffällig, sprich nicht zu vernachlässigendes Zeichen dafür, dass man einem anderen Menschen nur etwas Gutes will. Oder noch ein schönes Wort ist Günstling. Momo, du bist halt mein Günstling. Günstling ist eine junge Person, die von einer älteren Person mit gesellschaftlichem Einfluss und oder mehr Erfahrung auf einem Gebiet gefördert wird. Du bist Gottes Günstling. Und sind wir mal ehrlich, er hat mehr Einfluss und er hat mehr Erfahrung als du. Und er fördert dich. Ich glaube, das kann man alles so sagen. Also, du hast schon Gottes Gnade. Wenn er nicht für dich ist, dann ist sowieso alles vorbei. Aber Gott ist für dich. Und hier, Epheser 1,4, und zwar von 4 bis 7, da steht, Moment, denn in Christus, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. Er hatte es so beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Also, in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Wie groß ist Gottes Gnade für dich? Er plante es. Vor Grundlegung der Welt. Das ist eine lange, lange, lange Zeit. Das ist nicht eben mal so. Er plante vor Grundlegung der Welt die Menschwerdung und den Kreuzestod seines Sohnes. Das hat ihn nie überrascht. Das war nie Plan B. Das war nie eine Notlösung, sondern von Anfang an war ihm klar, was es ihn kosten wird. Damit du durch den Glauben an Jesus Christus Erlösung hast und Vergebung deiner Sünden bekommst. Durch Jesus Christus können wir Söhne und Töchter Gottes werden. Sind wir Söhne und Töchter Gottes, wenn wir das annehmen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir sagen, wir sind's nicht. Wir haben es nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Keiner von uns ist so gerecht und heilig wie Gott. Aber wir nehmen Jesus Christus Opfertod an für uns und sagen, ja, ich nehme dieses Opfer für mich an. Und das ist ein Angebot und wir müssen nur Ja sagen. Mehr müssen wir nicht tun, da gibt es nichts, was wir tun müssen, außer Ja sagen und sagen, ich nehme das an, ich bin ein Sünder, aber ich nehme deine Vergebung an. Und du hast schon Gottes Gnade. Und es gibt nichts mehr, und ich möchte es betonen, es gibt nichts mehr, was du tun kannst, damit die Gnade mehr wäre. Weil du hast schon vollkommene Gnade durch Glauben. Ah, aber es geht weiter. Das ist, du hast schon Gottes Gnade und nun kommt, Gott führt dich. Wir lesen in Epheser, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Du bist Gott nicht egal. Dein Leben hier auf Erden ist Gott nicht egal. Es geht Gott nicht nur darum, was passieren wird, wenn du irgendwann mal tot bist, sondern jetzt und hier, in jeder Sekunde, bist du Gott nicht egal. Und deswegen sieht Gott für dich ein geheiligtes und untadeliges Leben vor. Und das ist etwas, wo wir alle sofort erschrecken und sagen, Druck. Aber ich sage euch vier gute Gründe. Ich habe vier sehr gute Gründe für ein heiliges Leben. Und der erste Grund ist, ein heiliges Leben ist für dich und dein Umfeld das Beste. Ein heiliges Leben ist für dich und dein Umfeld das Beste. Eine Kleinigkeit, die mir heute Morgen aufgefallen ist, ist, wisst ihr, dass wir es Gott zu verdanken haben, dass wir Wochenende haben? Hätte er den Sabbat nicht eingeführt, wäre das gänzlich normal, dass wir 7 Tage die Woche schuften würden. Und ehrlich, ich liebe Wochenende. Gott sagt, sei nicht neidisch. Gott sagt, begehre nicht die Frau deines Nächsten. Wir können die ganzen 10 Gebote nehmen. Wir können das nehmen, was in den Briefen drin steht. Und es ist das Beste für uns und für unser Umfeld, wenn wir uns daran halten. Was ist ein zweiter guter Grund für ein heiliges Leben? Weil ein heiliges Leben, dein heiliges Leben, ein Zeugnis für Gott ist. An einem heiligen Leben erkennst du den Unterschied zwischen jemandem, der verloren ist und jemandem, der Hoffnung hat. Ja, es gibt nichts Besseres, als wenn über dich bekannt ist, als du Christus noch nicht kanntest, warst du jemand, der geprügelt hat, der, keine Ahnung, ja, alles, was man sich nicht als toll vorstellen könnte, alle schlechten Eigenschaften hat man auf deiner Person versammelt. Aber jetzt, wo du Christus gefunden hast, bist du derjenige, der die andere Backe hinhält. Bist du derjenige, der nicht mehr mit Ellenbogen arbeitet und seinen Vorteil sucht. Das ist ein Zeugnis, das ist ein Zeichen dafür, dass das, was verloren war, gefunden wurde. Der dritte gute Grund für ein heiliges Leben ist, weil du Gott damit Ehre gibst. Du bekennst, wenn du ein heiliges Leben führst, dein Plan Gott ist besser als mein Plan. Und ich ordne mich dir unter, denn ich erkenne, du bist bei weitem besser als alles, was mir jemals einfallen würde. So, nochmal als kleine Illustration, sind mir meine Kinder eingefallen. Ich weiß besser für meine Kinder, was gut ist als sie. Und wenn ihr sie fragen würdet, ob sie einen Fernseher im Zimmer haben wollen, würden sie sagen, yay, du bist die Beste, wenn du mir einen Fernseher ins Zimmer stellst. Aber ich sag euch, es ist besser für meine Kinder, keinen Fernseher im Zimmer zu haben. Und an alle Omas, Opas und andere Verwandten, wir wollen keine Fernseher für Kinderzimmer haben. Zweitens, nochmal ein Beispiel von meinen Kindern. Wenn ihr euch vorstellt, ich würde mit meinen Kindern einkaufen gehen und jeder von uns kriegt einen Einkaufswagen und wir kriegen jeweils die Aufgabe, kauf eine Wochenration Essen ein. Was stellt ihr euch vor, wird in meinem Einkaufswagen sein und was wird in ihrem Einkaufswagen sein? Und ich sage euch, wenn Gott uns sagt, ich habe das Ziel für dich, ein geheiligtes und tadelloses Leben zu führen, dann macht er das nicht, weil er das Schlechteste für uns möchte, sondern dann tut er das, weil er das Beste für uns möchte. Auch wenn das, was das Beste für uns ist, nicht immer das ist, was wir unbedingt gerade gerne haben wollen. Aber ich habe euch von 4 Gründen erzählt und ich habe euch 3 Gründe genannt. Wollt ihr den 4. wissen? Der 4. Grund ist, und das ist der beste, der 4. Grund für ein geheiligtes und untadeliges Leben ist, weil du es nicht alleine kannst und dazu Gottes Hilfe brauchst. Das ist der allerbeste Grund. Wenn du ein geheiligtes und untadeliges Leben führen willst, bist du komplett abhängig von Gott. Weil du willst das nicht. Dein Fleisch will das nicht. Das geheiligte Leben steht im Widerspruch zur Welt und es steht im Widerspruch zu dem, was manchmal in unseren Lüsten drin ist und was wir sagen, das wäre jetzt aber toll. So wie meine Kids den Einkaufswagen nur mit Schokolade voll machen und ein paar Chips dazu. Genauso würden wir uns das wählen. Und der beste Grund ist, du kannst es nicht alleine und du brauchst dazu Gottes Hilfe. Werden wir immer schaffen, ein geheiligtes Leben zu führen? Nein. Sollen wir danach streben? Ja. Ein geheiligtes und untadeliges Leben ist, Gottes Plan für deinen Alltag umzusetzen durch seine Hilfe. Ich möchte es nochmal sagen. Ein geheiligtes und untadeliges Leben ist, Gottes Plan für deinen Alltag umzusetzen durch seine Hilfe. Und es ist Wahnsinn, das ohne Gott zu versuchen. Und wenn wir es ohne Gott versuchen, dann ist es kein geheiligtes und tadelloses Leben. Dann ist es religiöser Krampf. Das heißt, zweiter Punkt, Gott führt dich. Aufgabe an dich, folge willig. Was meine ich mit folge willig? Ich war neulich mit einem meiner Söhne, ich sag nicht welcher, spazieren. Und irgendwo zwischendrin bin ich einen Weg gelaufen, den er nicht gut fand. Und glaubt mir, ganz Ilvesheim wusste genau, wo wir spazieren gehen. Es folgte mir eine Sirene, die so nah dran war, dass ich auch ja mitkriege, dass er unzufrieden ist. Und die so laut war, dass ich auch definitiv mitgekriegt habe, dass er unzufrieden ist. Das machen wir mit Gott auch manchmal so. Wir machen es ja, aber wir motzen komplett den Weg durch. Deswegen, Gott führt uns folgewillig. Dritter Punkt. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott ist dir nah. Gott ist dir nah. Gott hat nicht nur Pläne und Ziele für dich. Und Gott gibt dir nicht mit der Bibel eine Job Description und sagt, so, das machst du jetzt und am Ende aller Tage gucken wir mal, wie gut du dich da geschlagen hast. Es ist nicht, als ich noch damals bei einem großen Discounter gearbeitet habe, war meine Aufgabe, ich musste Checklisten schreiben. Ich bin da durchmarschiert durch die Filiale und habe aufgezählt, was mir alles nicht passt. Dann habe ich da eine große Liste geschrieben gehabt, die habe ich dann dem Nächstbesten in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, machen. Und dann bin ich eine Woche später gekommen, habe die Liste wieder geholt, habe das Ganze wieder durchgeguckt, habe das nachgeprüft und hoffentlich was gemacht. So macht es Gott mit uns nicht. Er gibt uns nicht einfach irgendwas und sagt, mach das und ich komme nachher wieder und dann gucken wir mal, wie weit du gekommen bist. Sondern die Reise durch dein Leben ist deine Chance, Gott immer besser kennenzulernen und nah mit ihm zusammen diesen Weg zu gehen. Und er will den Weg mit dir gehen. Und du kannst Gott nicht nerven, indem du sagst, komm mit. Ja? Er will mitgehen. Aber es ist ein großer Fehler, wenn wir sagen, Gott, ich kann das schon. Du kannst gern mal wegbleiben, ich mache das auch alleine. Er will uns ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe geben. Wisst ihr, wie dumm wir oft sind, dass wir sagen, wir brauchen das nicht? Wisst ihr, wie oft wir zu Gott sagen, bin schon groß, kann schon gehen? Wisst ihr, wie oft wir sagen, hey, bleib mal stehen, ich mach das, dann komme ich wieder und dann zeige ich dir, was ich geschaffen habe, wo Gott doch sagt, hey, lass mich doch mitgehen. Wir sagen, nee, ist schon okay. Das ist, was Gott sich für dich wünscht, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und momentan sind wir eine Gemeinde auf der Reise und jeder von uns ist ein bisschen auf einer Reise. Jeder von uns hat irgendwas in seinem Leben. Ja, jeder von uns ist auf dem Weg. Was ich dir zusprechen möchte und was ich uns als Gemeinde sagen möchte, wir sind nicht allein. Gott ist uns nah. Und manchmal, und da spreche ich aus Erfahrung, fehlen uns klare Anweisungen. Und wir hätten gerne klare Anweisungen. Und wir wollen eigentlich viel weniger nahe bei Gott sein. Wir wollen eigentlich viel mehr, dass er uns sagt, mach das und dann ist gut. Aber gerade wenn wir keine klaren Anweisungen haben, dann suchen wir Gott viel mehr, weil wir dringend Anweisungen brauchen. Ja, weil wir nicht zufrieden sind mit dem Ding, dass alles okay ist. Und auch hier ist mir wieder was eingefallen von meinen Kids. Wenn wir Fahrrad fahren gehen, dann fragen die mich immer, wo fahren wir hin? Und ich sag's ihnen nicht. Und ich mache das absichtlich. Weil wenn ich es ihnen sage, sind die weg. Und wenn ich Glück habe, treffen wir uns am Ziel wieder. Aber das ist nicht die Idee von dem gemeinsamen Ausflug. Die Idee ist, dass man gemeinsam diesen Weg geht. Und gemeinsam diesen Weg gehen bedeutet, ich sage ihnen nicht, wo es lang geht. Das heißt, sie müssen immer hin und her fahren. Sie kommen dann wieder zurück und fragen, Mama, sind wir da vorne rechts oder links? Dann sage ich, warte mal, ich sag's dir schon. Bleib da vorne an der Straßenkreuzung stehen. Ich bin dann da. Und wenn ich komme, sage ich, rechts. Das wusste ich schon vorher. Aber ich wollte es ihnen nicht sagen. Es ist für mich besser, wenn ich es ihnen nicht sage. Es ist für sie besser, wenn ich es ihnen nicht sage. Und es ist für uns zusammen besser, wenn ich es ihnen nicht sage. Und so macht es Gott mit uns auch. Es ist nicht, dass er nicht weiß, wo Haus des Herrn hinkommt. Er ist nicht, dass er nicht weiß, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Aber vielleicht sagt er, wenn ich es dir sage, dann bist du weg. Aber eigentlich möchte ich den Weg mit dir gemeinsam gehen. Und es ist für dich gesünder. Und es gilt für Gemeinderäumlichkeiten. Es gilt für Jobfragen. Es gilt für Zukunftssorgen. Es gilt für Partnerwahl. Wir hätten gerne immer alles ganz klar und deutlich, damit wir möglichst wenig mit Gott reden müssen und möglichst alles einfach entlang der Linie laufen können. Und Gott sagt, nee, nicht, dass ich es nicht wüsste, aber ich will es dir nicht sagen. Und auch wenn ich das gerne hätte, und Leute, ich hätte es so wahnsinnig gerne, ich möchte, dass in der Bibel steht, liebes HDH-Leitungsteam, zieh in die Mustermannstraße Nummer 17, da habe ich alles vorbereitet. Ja, dann würde ich das Buch wegklappen, würde sagen, super, wir brauchen jetzt in nächster Zeit nicht mit Gott reden, ich weiß, was wir tun müssen, wir machen das jetzt. Und es steht nicht drin. Und ich sage dir eins, du hast Punkte in deinem Leben, wo du sagst, Gott, ich hätte gerne, dass ich die Bibel aufschlage und dass da der Name meines Zukünftigen drin steht. Ja, oder Johannes oder so. Also irgendwie, manchmal klappt das auch. Aber es ist nicht so. Und jetzt möchte ich euch einen Trick sagen. Wie geht's trotzdem? Ist einfach. Wir gehen betend, vertrauend, unkorrigierbar in dem Wissen, Gott ist uns nah. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich bleibe jetzt hier so lange stehen, bis irgendwas passiert. Es macht keinen Sinn, einfach zu sagen, wenn du mir nicht alles sagst, dann bewege ich mich auch nicht. Sondern es geht darum zu sagen, ich klopfe an alle Türen, die ich finden kann und ich überlasse es Gott, die richtige zu öffnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott ein guter Gott ist und dass er mich richtig führt. Und er wird die richtige Tür zur rechten Zeit öffnen. Und in der Bibel steht nicht, liebes HDH-Leitungsteam, aber in der Bibel stehen einige Dinge ganz, ganz deutlich und die vergessen wir dann nämlich meistens. In der Bibel steht zum Beispiel drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder in der Bibel steht drin, einer achte den anderen höher als sich selbst. Oder freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Oder gib die frohe Botschaft weiter. All diese Dinge stehen in der Bibel. Und wir sind so auf ein Ding konzentriert, dass wir sagen, dieses eine Ding muss ich lösen, dass wir all die anderen Sachen, die in dem Wort drinstehen, dass wir die gar nicht mehr mitbekommen. Und Glauben ist nicht unbedingt mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und zu sagen, irgendwann mal wird diese blöde Tür schon nachgeben, ich muss es nur intensiv genug als Glaubensheld versuchen. Sondern Glauben ist, auf Gott zu vertrauen, dass er weiß, was wir brauchen und ihn fragen, was wir genau in diesem Moment tun sollen. Und manchmal kann es sein, dass Gott sagt, blick mal von dem Hauptschauplatz weg. Siehst du den Nebenschauplatz? Siehst du deinen Nachbarn? Siehst du deine Frau? Siehst du dein Kind? Siehst du was auch immer? Eigentlich möchte ich dich da zum Segen setzen. Aber wir sind so auf dieses Ding zu, dass wir sagen, wenn sich das nicht bewegt, dann mache ich auch nichts anderes mehr. Das ist nicht, was Gott von uns möchte. Das ist nicht Glauben. Sondern Glauben ist, auf Gott zu vertrauen, dass er weiß, was wir brauchen und fragen, was er gerade in dem Moment für uns geplant hat. Jetzt spreche ich zu mir und ich nehme euch da einfach mit rein. Wir wollen aufgrund der Unklarheit mit den Räumlichkeiten nicht das Zentrale vergessen. Und das Zentrale ist, wir sind eine Familie als Haus des Herrn. Wir sind eine Gemeinde und wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind dazu gerufen, einander die Lasten zu tragen. Wir sind dazu gerufen, hier Licht zu sein in dieser Stadt. Das Wort, das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkünden. Wir haben so viel mehr zu tun, als diese blöden Räumlichkeiten anzuvisieren. Ich möchte mich und ich möchte euch dazu auch auffordern. Ich möchte euch sagen, hey, wir haben Gnade bei Gott. Und er führt uns. Und er ist uns nah. Lasst uns das tun, wozu wir gerufen sind in dieser Stadt. Wir wollen Licht und Salz sein. Wir wollen den Armen ein Freudenjahr verkünden. Ein Jubeljahr ausrufen unserem Herrn. Das ist, was wir tun wollen. Und jetzt ganz praktisch, meine Frage an dich jetzt. Darfst du die Augen zumachen oder darfst du sie offen lassen? Welche Situation in deinem Leben zieht all dein Denken auf sich? Was ist das, um das du dich drehst, um das du dich kreist, wo all deine Gedanken sich die permanent drauf fokussieren? Was kannst du momentan vertrauensvoll tun? Was sagt Gott vielleicht, hey, mach das? Aber wo verrennst du dich auch? Wo ist es dran, davon einmal wegzugucken? Und wenn du die Situation jetzt anguckst, was weißt du sicher, dass Gott gerade durch dich tun will? Denk an das, was du im Wort gelesen hast. Wo merkst du, dass Gott jetzt gerade zu dir spricht und sagt, hey, ich möchte, dass du mit deiner Nachbarin redest. Ich möchte, dass du diejenigen in deiner Hausgruppe siehst. Ich möchte, dass du mit deinem Arbeitskollegen redest. Blicke weg von dem großen Ding und vertrau mir. Und deswegen, Gottes Zusage für dich. Du hast schon meine Gnade. Und meine Gnade genügt. Ich bin für dich und ich führe dich. Ich bin dir nah.